Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das ist die Folge 345. Diesmal ungerade, deshalb darf ich das ansagen. Und ich sage das Ganze an mit einem Wort. Föbut. Das wird jetzt drin vorkommen. Aber begrüßen tue ich trotzdem alle vorher.
3, 4, 5, ist doch eine schöne Zahl. Aufsteigend, harmonisch, direkt aneinanderliegend, eine Zahl, die in die Zukunft weist. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Zahl und begrüße natürlich auch ganz herzlich alle die, die mit uns an dieser Zahl jetzt hier hängen. Wir sprechen, sie hören und egal, ob es Männlein, Weiblein, Kindlein oder sonst was ist, Kindlein, naja, es dauert ja nicht mehr allzu lange, dann haben wir wieder diesen Tag. Wenn ich da richtig informiert bin, müsste es in 20 Tagen soweit sein. Aber vielleicht gibt es ja noch ein anderes Kindlein hier.
Naja, Kindlein ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer Folge 345.
Untertrieben heißt das, ja?
So, ich komme jetzt zu Föbut. Und Föbut, das heißt Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs E.V. Also eingetragener Verein. Und da tummeln sich so Leute auch wie Pat Loon. Der Ganze wurde 1987 gegründet in Bielefeld und hat viele gute Sachen unternommen, dieser Föbut. Wir hatten auch einige Interviews mit dem Pat Loon. Und das war eigentlich immer so eine schöne Sache, dass es so Leute gab, die sich dafür Freiheit in der Kommunikation eingesetzt haben. Und jetzt haben die sich am 17. November umbenannt. Und zwar in Digital Courage oder Digital Courage. Seit November 2012, wie gesagt, am 17. November wurde das gegründet. Jetzt weiß ich nicht, was da jetzt Neues kommen soll. Und es steht also im Internet zu lesen, wenn man auf Digital Courage geht, ehemals Föbut. Also es wird ungefähr so bleiben, warum man den neuen Namen suchen musste oder ihn umbenennen musste, weil der vielleicht den ersten Namen Föbut sowieso nie einer verstanden hat, was diese Abkürzung bedeutet. Ich sage es noch einmal. Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs eingetragener Verein E.V. So, was haltet ihr davon, dass der Verein mit Pat Loon sich umbenannt hat? War das notwendig?
Der neue Name, der ist nicht viel besser und nicht viel klarer. Aber der Verein ist gut und wichtig.
Der was?
Der Verein. Aha. Egal, wie er nun heißt.
Gut.
An und, den Zielen ja, hat sich doch nichts geändert. Ist ja nur die... Nur der Brand, wie man häufig neudeutsch sagt, wurde doch geändert.
Der Brandy wäre mir lieber.
Der Brandy, ja. Digital Brandy. Ja gut, warten wir ab, was da daraus passiert.
Aber was bitteschön ist unbewegter Datenverkehr?
Ja, das die war Frage alles, bewegt mich auch.
Das war doch alles ironisch irgendwie gemeint, ja. Als die diesen Verein da gegründet haben. Die wollten doch da irgendwelchen Leuten da einen auf die Nuss geben. Also haben die auch so einen komischen Verein gegründet, so vom Namen her. Und jetzt ist es wahrscheinlich doch über die Jahre 87 bis 2012, das sind ja immerhin 13, 23, 25 Jahre, besteht schon der Verein. Mittlerweile ist das entrückt. Es gab da früher einige Leute, die wussten wirklich, dass das Förderung und so weiter bewegter und unbewegter Verkehr ist. Wahrscheinlich hat das jeder vergessen mittlerweile. Man muss schon in der Wikipedia suchen danach, um überhaupt rauszufinden, was das bedeuten soll. Also ich finde es gut, digitale Courage. Eigentlich sind wir auch digital couragiert, oder?
Tja, digital, dünnital, Dünniberg. Es ist egal, wie der Kram heißt, egal, wie es beim Föbut oder wie er jetzt heißt ist. Es ist egal, wie es bei uns heißt. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen über Technik nachdenken, wir verteufeln Technik nicht, wir lieben Technik und dennoch gehen wir aber auch mit erhobenem Zeigefinger hin und sagen, hier, pass auf, da passiert wieder irgendein Mist, da kommt wieder irgendetwas ans Tageslicht. Und selbst solche eigentlich nicht so ganz positiv angesehene Unternehmen wie Google, selbst die kommen jetzt und sagen, wir haben Sorgen. Und was für Sorgen hat Google? Geldsorgen? Nein, ganz bestimmt nicht. Jedenfalls zurzeit noch nicht. Sondern die haben Sorgen, weil die Anfragen der Regierungen nach ihren gespeicherten Daten, die sie ja überall sammeln, kassieren, Google hat ja nun für Daten klebrige Finger, weil die immer massiver werden, immer steiler nach oben gehen. Also zum Beispiel im ersten Halbjahr 2012 haben wir schon 21.000 Fälle, wo Regierungen angefragt haben bei Google und gesagt haben, Kinder, wir möchten da irgendwelche Daten haben von dem und dem und was hat der und wann wurde der online und was hat er gemacht und was hat er nicht gemacht. Im Jahr vorher, 2011, waren es 5.000 Fälle weniger in dem gleichen Zeitraum. So, und wenn wir uns da mal angucken, Deutschland ist ja nun oft Weltmeister, hier sind wir es nicht, aber schämen müssen wir uns trotzdem, denn die große USA, die haben den Platz 1 erreicht, die haben also dieses Jahr 7.969 Fälle im ersten Halbjahr, wo sie angefragt haben.
Wolfgang, danach, sind das alles Regierungsfälle oder sind ja, da auch Firmen, ja, ja. Firmen
Behörden,
dabei, die etwas...
Behörden, nein, das sind Behörden, Regierungen, ja.
Mein lieber Mann.
Ja, so, dann danach kommt Indien, denn gut, die haben ja auch eine Menge Leute, Brasilien, Indien mit 2.319, Brasilien mit 1.566, dann kommt Frankreich, muss man sich überlegen, einwohnermäßig ungefähr so wie wir, mit 1.546 und dann Deutschland mit 1.533 am Platz 5 und danach Großbritannien. Da ist ja natürlich klar, ein nicht so stark industrialisiertes Land wie gerade unsere westlichen Länder, die weniger Technik im Einsatz haben, da ist der Bedarf natürlich auch wesentlich geringer, weil weniger passiert. Aber auf der anderen Seite muss man sich doch sagen, diese alten Sprüche, für mich dummen Sprüche, ich habe ja nichts zu verbergen, wovor soll ich Angst haben, was die Leute ab und zu bei Google Plus oder bei allen anderen diesen sogenannten sozialen Netzwerken, die für mich nicht sozial sind, immer als Argument haben, warum sie dabei sind und warum sie alles rausgeben über sich. Das kann und das wird für viele zum Bumerang werden, zu einem bösen Bumerang. Und es kann auch sein, dass sie in falschen Verdacht geraten.
Aber jetzt verstehe ich eines nicht. Wenn Google sagt, wir haben Bedenken, wir haben Sorgen, sie müssen das doch gar nicht rausgeben. Aber die wollen Geld verdienen, oder?
Ich weiß nicht wie, aber dieser William Etchison heißt der, das ist der Leiter dieses Transparenzbüros von Google in Brüssel, der hat diese Zahlen herausgegeben und er hat gesagt, dass das besorgniserregend ist, weil es hier um demokratische Staaten geht, die diese Anfragen stellen. Und dass sich eigentlich diese Staaten immer auf der einen Seite damit brüsten, mit Datenschutz und auch Google immer aufs Maul hauen, wo es nur geht, aber selbst hintenrum Google benutzen und benutzen wollen, um Einblick zu haben, was stellen denn ihre Bürger an, wo surfen die rum, was tun die, was laden die herunter, was machen die. Aber diese Hinterfotzigkeit in unserem Staat, die haben wir ja auch an vielen anderen Stellen. Unser Staat ist ja nun ein Hehler, der bei dem Stehler, der die CDs irgendwo kauft, alles Schweinerei, Steuerhinterziehung, alles nicht in Ordnung. Aber dass unser Staat mit Steuergeldern geklaute Sachen kauft, das ist genau das Gleiche, ist genau die gleiche Richtung. Amoralisch, verkommen, in der Moral. Das ist das, was nicht nur unseren Staat, sondern wir haben es ja eben gehört, welche Staaten dabei sind, was die ausmacht. Das ist so nicht in Ordnung. Nach meiner Meinung darf ein Staat so etwas nicht machen. Aber es wird eben gemacht. Nur man muss es wissen. Man sollte wirklich, na, jetzt hätte ich fast das gesagt, was man in Köln dazu sagt, man sollte wirklich den Mund halten über seine eigenen Sachen, beziehungsweise die Finger halten und nicht alles preisgeben, in der Hoffnung, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, es passiert ja nichts. Es kann einen ganz schnellen Strick daraus gedreht werden, ohne dass man etwas dagegen machen kann.
Ja, und Google muss sowieso ein bisschen aufpassen, sind ein bisschen in die Ecke gedrückt worden, so, denn Apple mag Google nicht mehr. Denn die sind ja Konkurrenten da im Android-Markt. Und Google fliegt jetzt bei dem einen als Suchmaschine runter, also die vorinstallierte, auch bei Apple. Und das kann bösen Wind geben, auch für die Firma Google. Also mich würde es ja freuen, die hat uns ja auch nicht besonders bravourös behandelt. Das sind noch so alte Sachen, die kann ich einfach nicht vergessen, was die getan haben. Und es kann sein, dass man plötzlich da, naja, eine Macht verspielt.
Ja, und neben Google sind ja auch noch andere Unternehmen, Internetunternehmen dabei, Twitter natürlich ganz vorn dran, Dropbox und
Facebook.
LinkedIn und Facebook. Und die melden im Prinzip das Gleiche. Nicht so detailliert, aber die sagen auch, bei uns werden die staatlichen Anfragen immer stärker. Man sollte vorsichtig sein, den Mund halten und nur den Leuten, denen man vertraut, nicht nur denen man heute vertraut, sondern denen man dauerhaft vertrauen kann, das anvertrauen, was dann durch das Vertrauen auch gerechtfertigt werden soll. Aber da der Staat ja nun überall darauf Zugriff hat und vermeintlich auch ein Recht dazu hat, kann man eigentlich niemandem etwas anvertrauen. Wenn der Staat hinterher kommt und sagt, jetzt will ich aber wissen, was der dir gesagt hat, machst du nicht viel dran.
Das Internet vergisst nichts, meint man.
Ich auch nicht. Das, was der Staat mir angetan hat, das vergesse ich auch nicht. Und das, was der, was Google dem Wolfgang Back angetan hat, vergisst er auch nicht. Haben wir ja gerade gehört.
Ich meinte jetzt was anderes. Das Internet vergisst nichts, glaubt man. Aber Wissenschaftler.
Aber Moment, das ist ja ein Thema, das kann man so nicht sagen, Heinz. Wir hatten ja eben gerade mal gesagt, also diese Geschichte da mit Google. Google bekommt ja auch immer mehr Löschanträge. Ja, wir haben ja gerade hier von dem ehemaligen Bundespräsidenten die Frau, die wurde ja da bösartig in Verruf gebracht und da wurden Löschanträge an Google gestellt und die haben dann auch entsprechend reagiert und haben auch ihre Suchergebnisse dann ja, verändert, gelöscht, umgestellt. Das ist ja auch gut so. Und auch solche Löschanträge, die sind sehr häufig, wobei Deutschland allerdings bei den Anfragen unter den ersten 5 ist. Bei den Löschanträgen kommt Deutschland eigentlich gar nicht vor. Ich glaube, der Fall Bettina Wulff war der einzige. Da stehen dann Staaten wie die Türkei mit über 500 an der Spitze. Und danach kommen dann die USA. Und doch, Deutschland kommt, glaube ich, danach. Ja, hatte ich. Ja. Und danach Brasilien und Großbritannien. Wieder die gleichen Namen. Gut, Türkei ist dazugekommen. Aber ist im Verhältnis zu dem, was der Staat wissen will, zu dem, was an Löschanträgen kommt, ist eine ziemliche Diskrepanz.
Ich wollte über Sprachen reden. Moment, hat es mir die Sprache verschlagen wegen der ganzen Anfragen. Aber
na, dann brauchst du nicht mehr darüber reden, wenn sie weg ist.
Dann ist es so, dass Forscher haben Bedenken. Die haben 30 Sprachen, europäische Sprachen untersucht und haben festgestellt, dass 21 davon in der digitalen Welt aussterben könnten. Hintergrund des Metanet, so heißt das, sind also 60 Forschungszentren in 34 Ländern, haben sich die Sprachen vorgenommen und haben untersucht, wie das denn zukünftig mit den Sprachtechnologien ist, für diese seltenen Sprachen. Sprachtechnologien, das sind also das, was wir kennen, zum Beispiel in der Textverarbeitung, Rechtschreibung. dass man Spracheingabe machen kann, dass es Übersetzungsprogramme gibt oder dass Smartphones in der richtigen Sprache sind oder diese Spracherkennung wie zum Beispiel beim iPhone, diese Siri, oder dass man automatische Dialogsysteme hat und diese ganzen Sachen, ist also viel verbreiteter, als man glaubt. Davon, also gesagt, 30 Sprachen untersucht und die hat man dann in 4 Anwendungsgebiete unterteilt, in A, automatische Übersetzung zwischen den Sprachen, denn es gibt ja eine Theorie, dass man zukünftig immer in seiner Muttersprache sich kommunizieren kann und die Automatik übersetzt das dann für den Partner in dessen Muttersprache. Dann der zweite war die Erkennung und Generierung der gesprochenen Sprache, dann Textanalyse als drittes und als viertes die Verfügbarkeit von Sprachressourcen. Dann wurde dann geguckt, was denn los ist. Und was man festgestellt hat, die einzige Sprache, die wirklich überall gut unterstützt wird, ist Englisch. Dann gibt's
warum?
Warum? Weil alle meinen, die sich im Internet tummeln oder die sich digital tummeln, müssten primär mit Englisch arbeiten. Oder man sieht es ja mittlerweile auch in Konzernen, sogenannten internationalen Konzernen, die hergehen und dann Englisch zur Firmensprache machen. Zum Beispiel hier die Düsseldorfer Henkelwerke.
Und Universitäten.
Und ja, bei den Masterstudiengängen und Bachelorstudiengängen wird es immer mehr gemacht. Dann gibt.
Also das habe ich schon erlebt bei Mercedes. Waren ja auch mal sehr, sehr amerikanisch angehaucht. Da gab es für Journalisten eine Veranstaltung, es waren nur deutsche Journalisten da, etwa 20 deutsche Journalisten. Die haben sich einen Vortrag angehört von einem Schwaben, der in Englisch sprechen musste für 20 deutsche Journalisten. Cool. Das wurde übersetzt ins Deutsche von irgendeiner Stimme, die noch schlimmer war als der Schwabe. Und da saßen wir da und haben gesagt, haben diese eigentlich noch alle?
Hast du denn nicht mal gefragt, ob sie noch alle auf der Reihe haben?
Ja doch, aber es ist so. Es ist so. Es war ja so. Das ging ja noch weiter. Ich musste nämlich früher weg und ich war, wie gesagt, in Stuttgart bei Mercedes. Und dann haben sie einen Fahrer gesucht und ein Auto gesucht. Und dann bin ich mit dem Reisebus gefahren worden, ganz alleine nach Stuttgart zum Hauptbahnhof. Kann doch auch nicht wahr sein, oder?
Tja, die wussten nicht genau, wie groß du bist.
Also,
oder wie schwer.
Ja.
Ich meine, wir mit unserem Deutsch sind ja noch gut vertreten in der Sprachtechnologie. Wir sind bei denen in der Gruppe 2, in der zweiten Gruppe, das nennen die moderate Unterstützung. Da gehören dann auch Holland, also Niederländisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zu. Ja. Dann wird es aber schon wieder weniger. Das gibt dann Sprachengruppen mit fragmentarischer Unterstützung, die also kaum noch in der digitalen Welt zu finden sind. Das sind zum Beispiel Baskisch, Bulgarisch, Katalanisch, Griechisch, Ungarisch, Polnisch. Die sind viel, viel weniger vertreten. Oder es gibt Isländisch, Litauisch oder Maltesisch, also diese ganz kleinen Länder. Da existiert im Prinzip gar nichts. Die müssen dann schon auf Englisch, wenn sie eine Rechtschreibung haben wollen. Das Problem ist dabei, dass die maschinell mit Sprachen arbeiten zu können, braucht man sehr, sehr große Datenmengen. So macht man das ja heute. Man sammelt ganz, ganz viele Daten in geschriebener und gesprochener Sprache. Und daraus werden dann Algorithmen und Verfahren entwickelt, die Sprache zu korrigieren, zu übersetzen oder was auch immer. Je weniger Leute eine Sprache aktiv sprechen, desto schwieriger ist natürlich, diese Datenmengen zu erheben. Auf der anderen Seite kommt dazu, dass Island war mal wohlhabend, aber Litauen oder Malta haben nicht diese Milliardenbeträge zur Verfügung, die sie in die Sprachforschung stecken könnten, damit ihre Sprache in der digitalen Welt erhalten bleibt. Also sagen die interessant ist übrigens, die Wissenschaftler haben für jede dieser Sprachen ein White Paper, also einen Erfahrungsbericht geschrieben. Der ist dann jeweils in der Originalsprache in den 30 Sprachen geschrieben, 100 Seiten stark jeweils, aber hinter jedem hängt eine englische Übersetzung. Die haben sich dann also selber damit ad absurdum geführt. Aber die sind zum Ergebnis gekommen, dass kleine Sprachgemeinschaften, also kleine Länder, sehr hohe finanzielle Lasten pro User tragen müssten, um genauso gut dargestellt zu werden wie andere Sprachen auch. Jetzt natürlich die Frage.
Warum eigentlich?
Die Erhebung der Datenmengen, die wir brauchen, um diese statistischen Verfahren, mit denen wir heute arbeiten, ist eben aufwendig. Und wenn wenig geschriebenes Wort in
ja,
der
gut,
Sprache
Heinz,
da ist,
oder nein, wenig meine Frage ist eine ganz andere. Warum müssen wir denn, 30 Sprachen in Europa haben? Kein Mensch versteht den anderen, was ein Scheiß. Das ist aber ein tolles Europa, was wir da haben. Wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben keine gemeinsame Sprache. Wenn diese Schranke weg wäre, ich glaube zwar nicht, dass das im Interesse unserer Regierung ist, aber wenn diese Schranke weg wäre und wir würden uns besser verstehen in Europa, ja, dann könnten wir viel mehr erreichen. Dann könnten wir wirklich auch die Gesellschaft und die Strukturen verbessern, die heute eingeschlafen sind, die heute dominiert werden von, Gruppen, die nicht so ganz sauber sind. Also ich denke, es ist schon richtig, dass wir versuchen, auf eine Sprache zu kommen. Es ist vollkommen wurscht, welche. Es muss ja nicht Deutsch sein. Und wenn Englisch nun mal de facto die Sprache des Internets ist, dann verdammt nochmal, dann reden wir Englisch, weil irgendwann würden dann jeder Europäer jeden anderen verstehen. Das ist doch ein Traum, das ist doch ein Paradies.
Du redest von Informationsaustausch. Das ist ja heute schon de facto so, dass man da sich auf Amerikanisch oder Englisch geeinigt hat.
Ja, eine aber Sprache dafür brauchen wir doch keine Maschinen.
Eine Sprache ist natürlich auch der Ausdruck einer Kultur. Denn man kann literarische Werke nicht einfach so eins zu eins ins Englisch übersetzen, denn da gehört ja auch dennoch der Kontext des Dichters dazu. Und das ist sehr sprachgebunden.
Aber man muss die Sprachen doch nicht aussterben oder verschwinden lassen. Guck mal in Deutschland, wie viele Sprachen haben wir denn da? Wir haben Bayerisch, wir haben Sächsisch, wir haben Kölsch, wir haben, was weiß ich nicht alles. Aber wenn du da wirklich dann die Eingeborenen aus diesen Sprachzentren nimmst, die kein Hochdeutsch können, die sind kaum in der Lage, sich miteinander zu verstehen. Gut, mit Händen und Füßen ja, aber mehr auch nicht.
Wobei diese Dialektsprachen auch in Deutschland ja leider aussterben. Die Sprachkultur wird, wir sprechen also immer mehr Hochdeutsch oder andere Sprachen als diese Dialekte. Ich finde es schade, denn die gehören teilweise auch zu den Landschaften und ein richtig kerniger Bayer, der wirkt nur in Bayerisch.
Wenn die Menschen sich ihre Sprachen aussterben lassen und sie nicht mehr pflegen, dann ist ihnen diese Sprache nicht mehr so viel wert. Ich bin aber der Meinung, dass man Sprachen erhalten sollte. Das kann man machen, das ist auch in Ordnung. Aber dass es viel wichtiger ist, dass Menschen sich verstehen.
Aber das ist ja auch die Warnung der Forscher, die sagen, Leute, passt auf, eure Sprachen verschwinden. Und wenn ihr die erhalten wollt, auch in der digitalen Welt erhalten wollt, dann müsst ihr was machen. Und die gehen sogar noch weiter, die sagen, okay, wenn so kleine Staaten sich das nicht leisten können, muss man überlegen, ob man nicht dafür Programme auflegt, um denen technologisch irgendwie helfen zu können. Denn eine Sprache muss heute auch irgendwie digital verfügbar sein, damit sie in der Datentechnik gebraucht werden kann. Nur mündliche Überlieferung der Sprache wird auf die Dauer dazu führen, dass diese Sprache ausstirbt.
Wir haben so einen Automatismus. Ich glaube, überall dort, wo eine Wikipedia in der Sprache entsteht, da bildet sich auch eine Sprache heraus, die man behalten will. Wenn es nicht entsteht, Dialekte oder so etwas, wenn da nichts entsteht als Wikipedia, dann ist es auch keine eigene Sprache mehr. Das sind so Automatismen, glaube ich, die da ablaufen. Mhm.
Das ist eine interessante These.
Ja, man sollte das einfach laufen lassen. Kultur ist wichtig, Kulturarbeit ist auch wichtig. Wenn aber nicht mehr genügend Leute da sind, die diese Kultur erhalten wollen, die Kultur einer bestimmten Sprache, dann kann man es ja auch nicht ändern. Dann ist es eben so. Wichtiger ist für mich immer noch nicht, dass jeder seine eigene Sprache spricht, sondern dass jeder auf einem gemeinsamen Nenner mit allen anderen sprechen und verstehen kann.
Wir hatten das ja auch schon in der Bibel mit dem Turmbau zu Babel. Da sind ja unsere ganzen Verwirrungen hergekommen.
Und deswegen babbelst du heute noch.
Babbelst, ja. Na, ich komme ja aus Hessen-Nassau, und da babbelt es sowieso. Ja. Das war ein Schulternbabbel.
Also ich würde sagen Ade.
Ah ja.
Die AD. Ja,
aber ganz schnell.
Nein, ich sage ah. IEEE802.11AD.
Ich sag ja ganz schnell.
Wer weiß, was ist?
Ganz schnell.
Ja, das denke ich mir auch so.
Mhm.
Eigentlich habe ich, denke ich auch.
Das ist ein, also soll ich es auflösen?
Nee, du wusstest das, bis vorhin nicht. Ich habe es ja erst verraten und jetzt gibst du damit an.
Ja, klar, darf
das ich das? Das ist ein neuer Standard. Nee, darfst du nicht, ist ja mein Thema.
Okay, dann mach du es.
Das ist ein neues HD-Video, welches ohne Kabel übertragen wird. DisplayPort mit 60 GHz, das ist der Frequenzbereich, wo dieser neue Standard arbeiten wird. Und wir haben eine Datenrate von 7 GB pro Sekunde. Das heißt, das ist schon eine Menge. Das heißt also, die ganzen Kabelverbindungen könnten künftig durch diesen neuen Standard wegfallen. Wir brauchen also keinen Kabel mehr zu einem Display. Wir könnten auf kurze Strecken durchaus mehrere Displays per Funk an einen Rechner, an einen Bildgeber in irgendeiner Art anhängen. So, und die WESA, diese Video Electronics Standard Association, die da schon seit irgendwann so, ich glaube, 82 oder sowas, da entwickelt, die sind jetzt endlich zu Potte gekommen. Es ging immer weiter, aber da auch die Auflösung immer weiter ging und die Bandbreiten immer weiter gingen, kam man nicht so richtig zu Potte. Jetzt mit diesem neuen Standard, der auch WiGig, also Wireless Gig genannt wird, jetzt fängt man wieder an, damit etwas zu machen. Und man hat tatsächlich schon die ersten Chipsätze da, mit denen man arbeiten kann, mit denen man ausprobieren kann, wie funktioniert das denn eigentlich. Also auch in dieser Richtung wird der Spruch, den wir vor 10 Jahren mal, ich glaube auf einer CeBIT, ausgedacht haben, war, alles wird drahtlos.
Alles wird digital, das war davor.
Ja, ja, danach kam dann, alles wird drahtlos.
Ja. Ja, und alles wird Computer. War auch mal irgendwann, ja.
Ich meine, wenn die Kabellage endlich mal verschwindet, dann kriege ich auch mal im Schreibtisch mal ein bisschen Ordnung.
Ja, die Kabel sind schon schlimm. Ich meine, Stromkabel wirst du natürlich noch brauchen. In bestimmten Bereichen gehen die ja auch weg. Wir wissen es ja von unserem Mobiltelefon und mittlerweile auch ein paar anderen Geräten, die drahtlos aufgeladen werden. Und diese drahtlos, man legt es einfach irgendwo auf eine Spule, die man nicht als solche erkennt, und das über dieses Feld, wie ein Transformator, der da ein bisschen auseinandergezogen ist, mit dem großen Spalt, wird dann die Sache aufgeladen. Es hat höhere Verluste, als wenn man es anstöpselt. Ich meine, es war ja schon ein großer Schritt, dass unsere Telefone alle jetzt einen vergleichbaren Stecker haben. Jetzt fangen einige Hersteller wieder an und machen noch einen kleineren und noch einen anderen. Ich habe also schon wieder 3 oder 4 verschiedene. Alles Mist. Man sollte bei einem...
Es ist doch 2012 soll das doch vereinigt sein.
Ja, ja, aber...
Es ist alles
ich jetzt
USB, aber es gibt ja verschiedene USB-Stecker.
Ja, also das ist genau so ein Quatsch.
Aber Wolfgang, ich habe noch eine Frage an deinen AD. 60 MHz, das ist Kurzdistanz, ne? Über die Wände durch und den Sauerstoff ist halt auch irgendwo da die Resonanzfrequenz.
Ja, 60 Gigahertz, nicht Megahertz.
Gigahertz.
Das ist ja auch der Bereich, wo einige Radaranwendungen zum Beispiel in Kraftfahrzeugen laufen, ja. Da gibt es welche bei 60, bei 77. Es gibt auch welche, die noch deutlich drunter sind. Aber das ist nicht für große Strecken gedacht. Das ist also nicht, dass du deiner Oma in Afrika ein Bild schicken kannst von dir, sondern das ist wirklich nur für dein eigenes Haus, für dein eigenes Büro, für deine eigene Wohnung. Ja, waren wir gerade beim Mobiltelefon. Die EU hat mal wieder eine neue Idee gehabt und diesmal finde ich sie gut. Ist also nicht so blöd wie die Bananen- und Gurken-Ideen. Man will verbieten, dass man Akkus nicht wechseln kann. Das heißt also, sie sollen überall wechselbar werden. Die Geräte dürfen nicht komplett zu sein. Wenn ein Akku kaputt ist, muss man ihn austauschen können. Damit sollen die Geräte länger leben und man soll beim Recyceln auch einfacher rankommen, denn wer soll denn nun ein Telefon auseinandernehmen, Akku ausbauen, um das getrennt zu entsorgen? Geht nicht. Mal sehen, was draus wird. Wäre schön, wenn etwas draus werden würde. Ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Muss ich vor allen Dingen Apple anstrengen.
Ja.
Denn die haben das ganz schön zurechtgebaut. Ich meine, wenn man schon einen Akku kauft für ein iPhone und da ist ein Werkzeug dabei, also ein Schraubenzieher und da ist, ich glaube, drei Teile, so ein Gummisauger ist dabei, um das Ganze überhaupt rausziehen zu können, also dann ist es nicht EU-konform, nehme ich an.
Wird es in Zukunft nicht mehr sein.
Ja.
Und wenn du jetzt hier weiterredest, bist du auch nicht mehr CC2-konform, denn wir sind über die Zeit drüber. Wir weisen auf unseren Shop hin, sagen Tschüss und bis zum nächsten
Mal. Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.